Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen zu einer weiteren Folge von Push Your Limit, dem Tristyle-Podcast. Hallo Lisi.
Hallo Dieter.
Heute zu einem sehr interessanten Thema, nämlich zum Thema Eisenmangel im Sport. Lisi, bitte erklär doch, was ist Eisen, wozu braucht man es?
Ja, also Eisen zählt zu den Spurenelementen und es ist an sehr vielen wichtigen Prozessen im menschlichen Organismus beteiligt. Zum Beispiel zählt dazu der Sauerstofftransport oder die Speicherung von Sauerstoff in der Muskulatur. Und damit wird ja auch schon klar, warum es im Sport eine so wesentliche Rolle spielt. Es gibt natürlich noch ein paar andere Funktionen, wie zum Beispiel die Energiegewinnung in der Atmungskette in den Mitochondrien oder die Speicherung durch Myoglobin im Muskel. Auch bei der DNA-Synthese oder bei der Entgiftung hat es ein paar wichtige Aufgaben. Aber das, was uns natürlich beim Sport am meisten betrifft, ist eben alles, was den Sauerstoff betrifft.
Das Thema Eisen ist meistens dann ein großes, wenn man selber zu wenig davon hat. Wie kann man überhaupt so einen Eisenmangel feststellen?
Ja, leider ist es oft so, dass der Eisenmangel erst dann festgestellt wird, wenn sozusagen gar nichts mehr geht. Also man spürt das wirklich am eigenen Leib. Oft weiß man nicht, warum man sich so fühlt, nämlich komplett matt, müde, antriebslos. Die Leistungsfähigkeit lässt natürlich nach. Das spürt man vor allem sehr stark eben beim Ausdauersport. Und ich erlebe das immer wieder in der Praxis, auch bei Kundinnen, aber auch bei Kunden, dass eben genau diese Symptome der Fall sind. Und das Letzte, an was man denken würde, wäre aber eben der Eisenmangel. Es wird natürlich überall anders die Ursache gesucht. Manche zweifeln dann auch an sich selbst oder an dem Training und so weiter. Und deshalb ist mir das natürlich als Trainerin und als Sportwissenschaftlerin und auch in der Ernährungsberatung einfach so wichtig, dass man zumindest einmal den Eisenmangel einfach erstens entdecken oder einfach ausschließen kann, weil vieles erklärt sich von selbst, wenn man einfach weiß, okay, ich habe Eisenmangel, was kann ich dagegen tun? Und je früher man den erkennt, desto eher und leichter kann man ihn sozusagen bekämpfen.
Welche Werte kann man denn beim Thema Eisen messen und welche davon machen auch wirklich Sinn?
Ja, das ist die große Frage, denn meistens beim Blutbild wird immer nur das Gesamteisen gemessen und das ist leider sehr wenig aussagekräftig, denn meistens sind die Eisenspeicher betroffen und das wäre der sogenannte Ferritinwert und der ist wirklich aussagekräftig, weil es kann sogar sein, dass der Eisenwert im Blut, also das Gesamteisen, im Normbereich ist, aber dennoch die Speicher nicht richtig gefüllt oder ausreichend gefüllt. Und beim normalen Blutbild muss man das immer dann extra betonen, dass man Ferritin messen möchte. Es gibt ein paar andere Parameter, wo viele Ärzte, sage ich mal, glauben, wenn die passen, muss man gar nicht das Ferritin untersuchen. Ich sage das meinen Kundinnen und Kunden immer dazu, bitte auf jeden Fall auch Ferritin, auch wenn sie es selber zahlen müsst. Mittlerweile können wir das ja Gott sei Dank bei uns im Studio schon selbst testen, den Ferritinwert. Das heißt, da spart man sich dann den mühseligen Weg zum Arzt, weil natürlich ersetzt das dann nicht die Rezeptverschreibung oder die Behandlung durch einen Arzt, wenn das denn notwendig ist. Aber man kann halt sehr schnell ausschließen, besteht ein Eisenmangel, also in dem Fall eigentlich ein Ferritinmangel oder nicht. Weil wenn das ausgeschlossen wird, dann kann man sich an die nächsten Ursachen oder an die Ursachenbekämpfung machen. Aber wenn man das nicht weiß, tut man sich halt dann sehr, sehr schwer. Und das ist mir eben ganz wichtig, dass man weiß, Ferritin ist wichtig und nicht das Eisen oder das Transferrin oder andere Werte. Man muss natürlich schon ein paar andere Parameter beachten, weil das Eisen könnte auch verfälscht sein und zu hoch sein. Das hängt dann von anderen, vor allem Entzündungsparametern im Blut ab. Aber ich sag mal, wenn sonst keine Beschwerden bestehen und es klassisch auf einen Eisenmangel hindeutet und vielleicht noch ein paar andere Faktoren gegeben sind, die darauf hindeuten, auf die kommen wir dann sicher noch zu sprechen, dann wäre es einmal wichtig, einfach festzustellen, wie hoch ist mein Ferritinwert und auch teilweise eine Verlaufskontrolle zu machen, denn es ist mit einer Messung nicht getan, weil es kann zum Beispiel sein, dass man zu Beginn einer Trainingsbetreuung einen Ferritinwert messen lässt und der passt und dann nach 2-3 Monaten Training gibt es vielleicht nicht die gewünschte Leistungsverbesserung oder sogar eine Verschlechterung und da wäre es halt dann auch wichtig, dass man das immer wieder kontrolliert, dass man einfach sieht, okay, verändert sich das, wie verändert sich das und wann sollte ich und kann ich auch eingreifen.
Lisi, du hast ganz kurz erwähnt, dass du jetzt auch bei Tristal eine neue Möglichkeit anbietest, diese Werte zu messen, Stichwort Bloom Diagnostics. Magst du vielleicht ganz kurz sagen, was ist das, wie funktioniert das?
Ja, also ich bin sehr froh, dass wir jetzt diese Möglichkeit bei uns vor Ort haben, weil es war halt in der Vergangenheit wirklich oft das Problem, dass wenn ich die Vermutung hatte, dass jemand an Eisenmangel leidet, das für viele oft sehr mühselig war, weil in Österreich ist es so, du kannst schon in ein Labor gehen und ein Blutbild machen, aber das ist dann auf eigene Kosten. Ansonsten muss man immer zu einem Arzt gehen, zu einem Hausarzt, normalerweise Allgemeinmediziner, sich das verschreiben lassen, dass man dann zu Blutabnahme gehen kann, dann muss man ins Labor gehen, dann wird dort Blut abgenommen, dann wartet man ein paar Stunden oder ein paar Tage, kommt darauf an, auf die Werte, dann muss man wieder zurück zum Arzt gehen und so weiter. Ja. Und das ist halt gerade, wenn man einfach wissen will, ja oder nein, ein bisschen mühselig. Und wir haben da eben mit Bloom Diagnostics die Möglichkeit, also wir machen nicht nur Ferritin-Tests damit, aber das ist für Sportler jetzt einmal, sage ich mal, der wichtigste Test. Das ist total problemlos. Also das nehmen wir direkt bei uns im Studio ab. Da wird eine ganz kleine Menge an Blut entnommen und man hat dann innerhalb von wenigen Minuten sofort die Ferritin-Wertbestimmung. Und was mir ganz wichtig war, bevor ich das bei uns ins Repertoire aufgenommen habe, die Abweichung zu Laborwerten ist im minimalen Prozentbereich. Natürlich ein paar Prozent kann es Abweichungen geben. Aber ich sage mal so, wenn wirklich ein Mangelzustand vorherrscht, dann ist der klar erkennbar. Das heißt, es gibt jetzt nicht da 20-30% Abweichung, sondern wenn das vielleicht 3-4% abweicht und es geht jetzt nicht wirklich um einen ganz bestimmten Grenzbereich, dann ist das völlig aussagekräftig und vor allem die Tendenz wird gut gezeigt. Wichtig ist, der Test tut nicht weh. Ja. Natürlich ist er invasiv, weil quasi Blut abgenommen wird, aber er tut nicht weh, er ist schnell erledigt und nachdem wir das bei uns im Studio quasi selbst machen, muss die Kundin oder der Kunde auch nicht leiden, weil wenn man das selber macht, am Finger zum Beispiel, kann das schon auch ein bisschen wehtun. Ja. Wir nehmen das dann direkt am Ohrläppchen ab, so wie beim Laktattest. Ja, ist halt super dann auch, weil man den Wert eben gleich hat und gleich direkt in die Beratung übergehen kann und nicht dann noch ein paar Stunden vergehen lassen muss oder sich dann wieder einen Termin ausmachen muss, bevor man dann wirklich beraten kann.
Stichwort Eisenmangel. Wann spricht man denn tatsächlich von einem Mangel?
Ja, es ist ein bisschen abhängig vom Labor, vom Arzt, vom Referenzbereich. Wenn wir jetzt beim Ferritinwert bleiben, dann weiß ich, dass in vielen Labors erst von einer Anämie gesprochen wird oder von einem, ja, eigentlich von einem Eisenmangel, wenn der Ferritinwert unter 10 liegt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn er unter 30 liegt, dann ist es eigentlich auch schon zu wenig. Und bei Sportlern sollte man eigentlich überhaupt darauf achten, dass der gar nicht so weit runtergeht. Denn wenn der schon bei 30 oder 25 ist, ist ja die Tendenz, weil von Haus aus hat man nicht so einen niedrigen Wert und dann ist ja die Tendenz schon quasi fallend. Also ich werde immer hellhörig bei meinen Sportlerinnen und auch bei den Sportlern, wenn, sage ich mal, der Wert so unter 50 liegt, ja, dann werde ich schon ein bisschen, denke ich mal, okay, ist das jetzt die Trainingsphase, vielleicht kontrollieren wir das noch einmal. Und das ist eben dann auch so schwierig, das dann wieder und wieder zu kontrollieren, weil es ist halt ein bisschen aufwendig und mit Bloom Diagnostics tun wir uns da eben leicht und können das ganz schnell machen. Ich weiß, dass von der Medizin oder von vielen Labors da andere Referenzbereiche sind, aber ich weiß das eben auch aus meiner langjährigen Erfahrung im Leistungssport, dass man, sobald es in die Richtung geht, unter 50 und bei 30 ist eigentlich schon meiner Meinung nach zu niedrig, dass man da schon eingreifen müsste und sich überlegen müsste, was kann man tun, wie kann man das optimieren.
Nach deiner Erfahrung, wie kommt es denn überhaupt zu so einem Mangel?
Ja, da gibt's jetzt viele Ursachen. Ich meine, man muss ganz klar mal festhalten, Frauen sind wesentlich häufiger betroffen, also sogar 5-mal häufiger als Männer. Das liegt deshalb auf der Hand, weil Frauen vorm Wechsel einfach Regelblutung haben, im Idealfall sehr regelmäßig und dadurch durch die verlorene Blutmenge natürlich auch eher von einem Eisenmangel betroffen sind. Es betrifft halt dann gar nicht nur Frauen, es hat natürlich Sport einige Auswirkungen darauf, ja, also sehr intensiver Ausdauersport erhöht den Umsatz an roten Blutkörperchen und einfach auch durchs Schwitzen und generell durch die sportliche Aktivität hat man einen erhöhten Eiweißbedarf, insbesondere insbesondere Läufer haben das sehr oft, ja. Und dann kommt natürlich noch dazu die Ernährung. Und das betrifft dann aber wiederum alle. Deshalb, ich würde es jetzt gar nicht nur auf Sportler und nur auf Frauen sehen, sondern es ist eine Mischung aus vielen Ursachen. Aber wenn es in Richtung Leistungssport geht, sind Frauen halt wirklich sehr häufig betroffen. Das muss man jetzt auch mal festhalten. Und bei der Ernährung ist einfach mangelnde Zufuhr an eisenhaltigen Lebensmitteln, das ist ganz klar. Dann gibt es aber auch die Problematik oft von der Resorption im Darm. Also es kann auch Resorptionsstörungen geben. Das kann ein Krankheitsbild sein, wie zum Beispiel Zöliakie oder entzündliche Darmerkrankungen. Es kann aber auch einfach sein, dass die Zusammensetzung der Ernährung nicht passt. Also dass man zum Beispiel eisenhaltige Lebensmittel sehr wohl zu sich nimmt, aber zusätzlich Lebensmittel, die die Eisenaufnahme zum Beispiel hemmen. Und deshalb ist es halt auch ganz wichtig, dass man da gut drauf achtet. Umgekehrt gibt es aber auch Lebensmittel, die die Eisenaufnahme fördern.
Lisi, sei doch so nett. Du hast gerade gesagt, es gibt also Lebensmittel, die eisenhaltig sind und gleichzeitig welche, die die Aufnahme fördern und welche, die sie hemmen. Kannst du dafür bitte Beispiele nennen?
Ja, also zum Beispiel die eisenhaltigen Lebensmittel, das ist vielleicht einmal das Wichtigste. Da gibt es natürlich ganz klassisch Fleisch und Fisch, auch Spinat ist ja oft ganz bekannt. Da muss ich dann aber auch was dazu sagen von der Hemmung. Also Spinat würde ich jetzt nicht per se immer empfehlen. Brokkoli enthält auch viel Eisen, Bohnen, Kichererbsen, Kürbiskerne. Also die Liste ist sehr lang und ist natürlich nicht nur für Fleischesser sozusagen wichtig. Da gibt es auch sehr viele pflanzliche Lebensmittel. Zusätzlich zu diesen Lebensmitteln, die sowieso Eisen enthalten, kann man auch eben sogenannte fördernde Lebensmittel dazu essen, wie zum Beispiel alles, was Vitamin C enthält, also Früchte zum Beispiel, Kartoffeln, Kaffeeol, Kohl, viele Gemüsesorten haben Vitamin C. Wenn man das natürlich kombiniert, gewinnt man sozusagen mehr aus dem Lebensmittel. Gleichzeitig gibt es aber auch leider Lebensmittel, die die Eisenaufnahme hemmen. Das ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel Eisentabletten einnimmt, dass man das nicht gleichzeitig macht. Alles, was zum Beispiel kalziumhaltig ist, also Milch und Milchprodukte, Tee, Kaffee. Und ganz wichtig, das ist zwar ein bisschen umstritten, aber dennoch sollte man darauf achten, bei Oxalsäure und Phytaten. Weil da ist folgendes Problem und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also es gibt grundsätzlich mehrere Formen von Eisen sozusagen, aber für uns jetzt wesentlich, es gibt das sogenannte Hemeisen und das Nicht-Hemeisen. Und das Hemeisen, ist die Abkürzung eben, ist ausschließlich in tierischen Lebensmitteln enthalten. Und das Nicht-Hemeisen ist eben in tierischen und pflanzlichen. Aber wenn ich jetzt sage, ich ernähre mich rein von pflanzlichen Lebensmitteln, dann kann ich eben nicht diese Form des Hemeisens aufnehmen, sondern nur des Nicht-Hemeisens. Und das hat per se schon eine andere Resorptionsrate als das Hemeisen. Und zusätzlich gibt es dann eben auch sogenannte Komplexbildner wie Phytinsäure und Oxalat, also diese Oxalsäure, die vor allem die Resorption von Nicht-Hemeisen verschlechtern. Also eben, da ist nicht das Hem betroffen, sondern das Nicht-Hem. Und das ist dann schon ein Thema, wo man sagt, da muss ich ein bisschen genauer drauf schauen, weil zum Beispiel Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Sojabohnen und Spinat, Rhabarber, Mangold, rote Beete, Kakao, Amaranth, die würden jetzt die Resorption von diesem Nicht-Hemeisen, also ich sage jetzt vorsichtig, von diesem pflanzlichen Eisen verschlechtern. Und da ist halt dann oft schwierig, weil wenn man dann sich bemüht, dass man sagt, okay, ich ernähre mich jetzt aber schon eisenreich und schaue, dass ich extra Lebensmittel zuführe, die das zum Beispiel enthalten, wie jetzt Bohnen, Kichererbsen und so weiter. Und dann habe ich aber gleichzeitig einen Komplexbildner dabei, der die Aufnahme verschlechtert, dann ist es quasi eine Gleichung, die nicht aufgeht, ja. Und man kann zwar jetzt nicht pauschal sagen, und das möchte ich an der Stelle unterstreichen, es sind jetzt nicht Veganer unbedingt häufiger davon betroffen. Nur wenn sie die Kenntnis darüber natürlich nicht haben, und das gilt auch für alle anderen Bevölkerungs- und Ernährungsgruppen, die nicht auf die Ernährung schauen, aber wenn ich das nicht weiß, was die Eisenaufnahme beeinflusst und dann eben nur diese Form des Nicht-Hemeisens zuführe, dann kann es schon natürlich leichter oder schneller zu einem Eisenmangel kommen.
Wenn jetzt so ein Eisenmangel festgestellt wurde, was kann ich akut dagegen tun?
Ja, also da muss man natürlich ein bisschen darauf achten, wie niedrig ist denn jetzt zum Beispiel mein Ferritinwert und welche anderen Werte sind noch betroffen. Also meine Empfehlung ist, wenn jetzt jemand bei uns in der Diagnose einen sehr niedrigen Ferritinwert hat, dann muss er auf jeden Fall noch zusätzlich zu einem großen Blutbild, weil da muss man ein paar andere Parameter noch abtesten, vor allem wenn es dann wirklich in eine Anämie geht oder eben andere Werte, die das Eisen falsch positiv oder negativ beeinflussen können, das wäre noch wichtig. Wenn das wirklich sehr, sehr niedrig ist, dann wird normalerweise, da gibt es auch spezielle medizinische Einrichtungen, wenn es wirklich kritisch ist, eine Eiseninfusion gegeben. Das gibt es aber erst ab einem gewissen Wert, wenn der wirklich niedrig ist. Und da muss man einfach auch eingreifen. Das ist zum Beispiel auch oft ein Thema in der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt, weil da verliert man sehr, sehr viel Eisen. Und das ist auch noch so ein bisschen ein unentdecktes Feld, weil vielen Schwangeren geht es ja ganz schlecht, weil die so schlechte Eisenwerte haben und schon fast anämisch sind. Es wird natürlich aber abgeraten, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, irgendwelche Supplemente oder gar Infusionen zu geben. Ich kenne aber zum Beispiel einen Gynäkologen, der auch Hormonspezialist ist und sagt, ja, aber bevor die Frau leidet, die muss ja auch noch Kraft für die Geburt haben, ist er schon einer, der zum Beispiel vielleicht jetzt eher zu Eiseninfusionen rät. Aber das ist ein Arzt, das muss er entscheiden. Nur das wäre so, wenn wirklich der Wert ganz, ganz gering ist und nichts gegen die Infusion spricht, dann ist das meistens die einzige Möglichkeit. Deshalb achten wir ja drauf, dass es halt gar nicht so weit kommt, weil das dann halt schon ein medizinisches Thema ist. Und es gibt auch Ärzte, die sagen, nein, der Wert ist eh gerade noch im Normalbereich, gibt es keine Infusion. Dass die Person aber vielleicht dann andere Formen, wie zum Beispiel Tabletten und so weiter, nicht verträgt. Und das kommt sehr, sehr häufig vor. Das wird dann halt oft ein bisschen übersehen und dann erstreckt sich das über Monate oder länger, wo die Person einfach drunter leidet an diesem Eisenmangel und nicht wirklich gut betreut wird. Die Tabletten werden nämlich ursprünglicherweise als erstes verschrieben. Da habe ich nur die Erfahrung gemacht, ich meine, ich habe die Eisentabletten gut vertragen, die soll man aber auch nicht ewig nehmen. Also normalerweise, glaube ich, sagt man 2-3 Monate, kommt darauf an, welches Produkt, damit halt auch die Leber nicht irgendwie überfordert ist. Nur ich kenne sehr viele, die das nicht vertragen, denen wird schlecht und die haben dann auch nicht wirklich eine Verbesserung des Eisenstatus im Blut. Das heißt, ideal wäre, wenn man alle Faktoren ausschließen kann, die den Eisenmangel verursachen, dass man sagt, okay, rechtzeitig auf die Ernährung achten, auf den Trainingsumfang achten, ein bisschen beobachten, wie geht's mir, wann geht's mir so und so weiter, damit es halt gar nicht dazu kommt, dass ich dann eine Infusion brauche oder Tabletten nehmen muss, die ich nicht vertrage. Und ich denke, mit einer ausgeklügelten Ernährung, vor allem in intensiven Trainingsphasen oder wenn ich weiß, ich bin kurz vor meiner Periode und achte dann wirklich drauf, ich meine, das Eisen wird jetzt nicht sofort aufgenommen, aber ich kann ja wirklich dann gezielt darauf achten, das wäre natürlich besser, als dann wirklich in einen krassen Eisenmangel zu rutschen. Und ich kenne auch einige Frauen oder Sportlerinnen, die gar nicht mehr aus dieser Spirale sozusagen rausgekommen sind und wo dann manchmal auch zum Beispiel die Infusion nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat, ja, weil halt auch jeder anders darauf reagiert. Das heißt, ist ein bisschen ein schwieriges Thema und deshalb, wie überall, sollte man halt in der Prävention sich damit beschäftigen und einfach sensibilisiert sein für das Thema. Also ich würde jetzt sagen, einfach alle Ausdauersportler, egal ob Frauen oder Männer, vor allem aber Frauen, Frauen, die vielleicht an sehr starken Regelblutungen leiden und vor allem Frauen, die vielleicht spezielle Ernährungsformen haben und sagen, ich bin vielleicht nicht so sattelfest, ich esse vielleicht jetzt keine tierischen Produkte und kenne mich aber zu wenig aus. Ich lasse mich da mal beraten, das würde ich halt auch empfehlen und da vielleicht schon sensibilisiert drauf sein und sagen, okay, bevor ich wirklich extrem viel trainiere und einen Eisenmangel riskiere, lasse ich das alles mal ein bisschen abklären und schaue, wo stehe ich denn überhaupt? Und dann kann das vielleicht gar nicht so ausarten und wirklich in einen krassen Eisenmangel führen.
Das heißt, eine Empfehlung bei diesem Thema einerseits also zur Prävention, damit es erst gar nicht so weit kommt, natürlich bei Tristal, Bloom Diagnostics, ja, aber andererseits die richtige Ernährung.
Genau, und wie gesagt, die richtige Ernährung, also das habe ich vorhin auch schon erwähnt, aber das möchte ich eben wirklich betonen, das hat jetzt nicht nur mit tierisch und nicht tierisch zu tun. Es ist einfach nur durch dieses Hämeisen und Nicht-Hämeisen, das muss man halt einfach die Fakten auf den Tisch legen, gibt es halt beeinflussende Faktoren. Es gibt zum Beispiel auch Arzneimittel, die das beeinflussen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also man kann alles richtig machen. Also zum Beispiel Paracetamol oder Salicylate beeinflussen auch die Eisenaufnahme. Und das ist was, an das denkt man vielleicht gar nicht. Ja. Und es gibt auch noch viele andere Sachen, die da eine Rolle spielen. Ich habe, glaube ich, den Tee und den Kaffee eh auch schon erwähnt. Wein zum Beispiel oder andere Gerbstoffe wirken da drauf. Also da denkt man vielleicht gar nicht dran. Manches kann man zum Beispiel auch in der Zubereitung verhindern. Das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, wenn wir schon bei der pflanzlichen Ernährung sind. Zum Beispiel, wenn es Hülsenfrüchte sind oder Vollkorngetreide, kann man die einfach durch gewisse Zubereitungsmethoden wie Fermentationsprozesse oder Einweichen oder Keimen lassen, kann man da auch schauen, dass zum Beispiel diese Phytate, ja, also diese Salze der Phytinsäure, einfach abgebaut werden und dadurch auch nicht die Eisenaufnahme gehemmt wird. Und da gibt es noch viele weitere Tipps. Es geht schon, aber man muss es halt wissen und man muss es halt bewusst auch dann umsetzen.
Lisi, bitte zum Abschluss sei doch so nett und fass noch einmal die wichtigsten Fakten zum Thema Eisenmangel zusammen.
Also die wichtigsten Fakten sind, dass die Prävention besser ist natürlich als die Akutbehandlung. Aber wie erkenne ich das überhaupt? Also wenn ihr folgende Symptome habt, zum Beispiel Abfall der körperlichen Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, blasse Haut, Nagel- oder Haarveränderungen oder auch zum Beispiel Schwierigkeiten beim Konzentrieren, beim Arbeiten. Das könnte ein Hinweis auf einen Eisenmangel sein. Muss nicht, da gibt es auch ein paar andere Sachen, aber das wären einmal so die ganz klassischen Parameter. Ja. Zu den Ursachen haben wir eben gesagt, es gibt einerseits natürlich über die Ernährung, dann einfach auch gewisse Erkrankungen und Medikamente, Lebensmittel und so weiter, die Aufnahme fördern oder hemmen können. Es gibt sensible Phasen im Leben, wo eben der Eisenmangel einfach gegeben ist, wie zum Beispiel in der Schwangerschaft oder bei der Geburt oder im Wachstum auch bei Jugendlichen und so weiter. Da muss ich wirklich drauf achten. Und ganz wichtig ist noch, wo ist denn überhaupt wie viel Eisen enthalten? Das, was die wenigsten wahrscheinlich von uns regelmäßig essen, wäre zum Beispiel die Leber, die Entenleber, die hat extrem viel Eisen, aber ist ein bisschen zu hinterfragen, ob man die dann verzehren möchte, weil natürlich da auch sehr viel Fett drinnen ist. Dann, was auch sehr guter Eisenlieferant ist, sind zum Beispiel Haferflocken oder Weizenkleie, Kürbiskerne, Hülsenfrüchte. Da muss man nur das beachten mit dem Einweichen und mit den Phytaten sozusagen. Ja, Quinoa, Pistazien, Eidotter, dann zum Beispiel Pilze wie Eierschwammerl haben auch sehr viel Eisen. Und um vielleicht noch ein bisschen bei den pflanzlichen Lebensmitteln zu bleiben, ich möchte eben nochmal darauf hinweisen, hier muss man die Phytate und die Oxalsäure noch berücksichtigen und die Bioverfügbarkeit wegen des Nicht-Hemeisens. Aber zum Beispiel Dinkelvollkornmehl, Hirse, Grünkern, Linsen, Kidneybohnen, Sojabohnen und so weiter. Bei Nüssen gibt es zum Beispiel eben Nüsse und Saaten, Leinsamen, Chiasamen, Cashewnüsse und die Liste könnte ich jetzt noch ewig fortführen. Also ihr seht, da gibt es sehr viel an Möglichkeiten, aber es kommt eben darauf an, wie kombiniere ich es, wie viel esse ich davon, wie viel vertrage ich davon, weil natürlich gerade bei pflanzlichen Lebensmitteln auch wieder die Ballaststoffe eine Rolle spielen, das wisst ihr ja schon aus den vorigen Episoden und es spielen natürlich noch andere Faktoren als die Ernährung eine Rolle, aber ich denke, das waren jetzt nochmal zusammengefasst die wichtigsten Infos für euch und wenn ihr dazu Hilfe braucht oder einfach mal euren Ferritinwert wissen wollt, dann könnt ihr das ab sofort jederzeit bei uns im Tristel-Studio machen.
Liebe Lisi, vielen Dank für das heutige Gespräch.
Danke, Dieter.
Im Push Your Limit Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Head Coach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des Treestyle-Produktionsteams.